Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Aussterben muss sein. Aussterben ist nichts als natürlich, sagen Wissenschaftler. Jede Art existiere im Schnitt 1 bis 10 Millionen Jahre lang. Dann ist ihre Zeit abgelaufen und sie wird durch eine andere Art ersetzt. Soweit so beruhigend. Allerdings, heute sterben bedeutend mehr Tiere und auch Pflanzenarten aus als normal. Aber auch Sepp ist nichts Neues, weil so Phasen hat es im Laufe der Erdgeschichte schon ein paar Mal gegeben. Bedenke nur an das letzte Massensterben vor 65 Millionen Jahren. Die mächtigen Dinosaurier sind nachher auf einen Schlag nicht mehr rum gewesen. Bei der jetzigen Aussterbenwelle ist aber zum ersten Mal der Mensch in diesen Prozess verstrickt. Und genau das ist das Thema von einer neuen Ausstellung im Naturhistorischen Museum Basel. Quagga und Dodo, bedroht und ausgestorben, heisst sie. Doris Roden hat sich von dieser Ausstellung inspirieren lassen, zu einem Doppelpunkt mit dem Titel «Das kleine ABC des Aussterbens».
Das kleine ABC des Aussterbens.
A wie Auerochse.
B wie Beutelwolf.
C wie chinesischer Flussdelfin.
D wie Dodo.
E wie elefantenfüßiger Moa.
F wie Falklandfuchs.
G wie Goldhähnchen Cotinga.
H wie Himalaya-Antilope.
I wie israelischer Scheibenzüngler.
J wie Java-Tiger.
K wie Kakapo.
L wie Langschwanzhüpfmaus.
M wie Mondnagelkänguru.
N wie nördliches Breitmaulnashorn.
O wie Okinawa Flughund.
P wie polynesische Baumschnecken.
Q wie Quagga.
R wie Riesengürteltier.
S wie Stellersche Seekuh.
T wie taiwanischer Nebelparder.
U wie Utah-Groppe.
V wie Vietnam-Kantschil.
W wie Wandertaube.
X wie Xerxes-Bläuling.
Y wie Yunnan-Weißhand-Gibbon.
Z wie...
Z, der letzte Buchstabe vom ABC. Aber die Liste ist unfertig und das ist Absicht. Es entspricht der Realität. Weil es kommen ständig neue Arten dazu, die ein für alle Mal vor Erde verschwunden sind. Wie viel das sind, weiss man nicht genau. Teilforscher sagen, es verschwinden etwa 3 Arten pro Tag. Andere sagen, es seien bis zu 130 Arten jeden Tag. Und natürlich gibt es nicht nur Tiere, es gibt auch Pflanzen. Wir halten uns für die Sendung aber an die Ausstellung im Naturhistorischen Museum Basel. Sie ist unser roter Faden und wie sie beschränken wir uns auf Tiere, die in den letzten 400 Jahren ausgestorben sind. Das Museum zeigt in einer neuen Dauerausstellung ein paar von seinen allerwertvollsten Objekten. Wertvoll, weil unersetzlich. Darunter auch Präparate von Tieren, die es nur noch in den Museen gibt. Das ABC führt uns durch ihre Schicksal und zeigt uns eine ganze Palette von Gründen, warum eine Art aussterben kann. Unser Wegbegleiter ist der Ambros Henki, er ist der Projektleiter der Ausstellung.
A wie Auerochse.
B wie Beutelwolf.
C wie chinesischer Flussdelfin.
D wie Dodo.
D wie Dodo oder D wie Tronte. So hat man dem Vogel auch gesagt. Es gibt im Englischen eine Redewendung, die heisst «as dead as a Dodo». So tot wie ein Dodo, was so viel will sagen wie Mausetot, vergäng verschwunden. In einem Lexikon von 1734 wird das Tier so beschrieben.
Dronte, ein Vogel von einer ganz besonderen Gestalt, Sein Kopf ist lang und dick, die Augen sind groß und schwarz, der Schnabel lang und wie ein Haken gekrümmt. Der Leib ist dick, rund und mit weichen grauen Federn bedeckt, als wie der Strauß. Im Übrigen ist er ein dummer Vogel, der sehr langsam einhergeht und sich gar leichtlich haschen lässet. Sein Fleisch ist fett und dermaßen nahrhaftig, dass 3 bis 4 Dronten 100 Personen satt machen können.
Wo der Text ist erschienen, da hat Dronten schon nicht mehr gegeben. Sie ist ausgestorben so Ende 17. Anfangs 18. Jahrhundert. Zu Basel im Museum findet man ein Skelett und daneben der Vogel selber. Beides nicht echt, wie der Ambros Henke erklärt.
Wir haben ein Skelettabguss und ein Modell von einem Vogel, wie er hätte ausgesehen haben. Es ist so, vom Dodo hat man fast nichts mehr wirklich. Was wir als Vogel hier haben, ist eine reine Rekonstruktion, also ein reines Modell. Wahrscheinlich hat er so ausgesehen, aber man kann es nicht sicher sagen, gerade speziell was die Färbung betrifft, weil an Ganzkörpersachen gibt's nur noch auf der ganzen Welt einen einzigen Kopf. Den Kopf weiss man ziemlich genau, wie er ausgesehen hat. Und einen Fuß. Und mehr ist nicht mehr rum.
Ein Kopf und ein Fuß als Präparat gibt's?
Das in Alkohol eingelegtes Präparat, jawohl.
Hat er es mal gesehen?
Nein, ich habe es selber nie gesehen.
Was man zu Basel anschauen kann, ist ein recht grosser Vogel, so ein grösser als ein Truthahn. Er hat einen kräftigen, bogenen Schnabel, kurze, kräftige Beine, aber ganz kleine, stumme Flügel. Die Federn sind grünlich mit Grau und Orange und hinten hat er einen strubligen Bürzel.
Der Dodo war ein Vogel, der auf der Insel Mauritius daheim war. Er hat nicht fliegen, er ist relativ plump und ist damit leicht zu jagen. Er hat natürlicherweise auf dieser Insel keine Finde gehabt. Und wo die Seefahrer so vom südlichen Afrika auf dem Weg nach Indien auf die Insel gekommen sind, haben sie dort endlich wieder einmal etwas Anständiges zu essen bekommen und haben natürlich den Dodo, der doch ein grosser Vogel ist. Das hat etwas hergegeben und das hat den Leuten sehr gut getan, dass sie wieder einmal anständiges Fleisch zu essen haben bekommen auf ihrem Schiff.
Also der ist jetzt wirklich hauptsächlich aufgegessen worden von diesen Seefahrern?
Das kann man so sagen, ja. Das war sicher der Haupteinfluss gewesen, ob je nachdem auch noch irgendwelche Hausratten oder Katzen oder Hunde auf dieser Insel sind ausgesetzt worden, die auch noch mitgeholfen haben. Das wissen wir nicht genau. Aber objektiv kann man sagen, doch, der ist von diesen Seefahrern aufgegessen worden.
Gut, also, aber jetzt hat er dort gelebt. Man muss annehmen, nicht erst seit gestern. Ist also in seinem Habitat ein erfolgreiches Jahr gewesen. Und er, so Seefahrer, wäre ja jetzt auch nicht gerade massenhaft dort angekommen sein und täglich und so. Wie kann das sein, dass so eine begrenzte Anzahl von Menschen rein durch Essen so einen Arztboden bringt?
Ja, man muss sich da vielleicht schon bewusst sein, als zu selber Zeit. Der Seeverkehr, gerade jetzt auf dieser Strecke Richtung Indien, ziemlich intensiv war. Und dann muss man sich auch bewusst sein, was Reisen auf dem Schiff dann bedeutet hat. Also die Seefahrer haben unterwegs schlicht Hunger gelitten, sie waren schlecht ernährt und frisches Fleisch war für die natürlich etwas wahnsinnig Wichtiges gewesen. Und die haben auch für die nächste Reisestrecke wieder Vorräte mitgenommen. Also die haben sicher dort recht aufgeräumt. Wie genau die Geschichte war, ob dann irgendwie mal dort eine Art Handelsstation sich aufgebaut hat, wo vielleicht Seefahrer, die vorbeikommen sind, Fleisch verkauft hat, oder ob das immer nur die Seefahrer waren, ich vermute eher, dass dort irgendwie gleich mal ein paar Siedler waren, die dann nachher gewusst haben, sie können ein gutes Geschäft machen mit den Seefahrern, wenn sie denen frische Nahrungsmittel vermitteln. Aber das ist eine Spekulation, also es ist nicht, ich weiss es nicht, wie es genau war, aber ich würde mir das eigentlich so vorstellen. Und der Verkehr, der dort war, ist nicht zu unterschätzen zu selber Zeit.
Sind denn die Vögel so gewesen, wie man manchmal Bilder sieht, von den Galapagos-Inseln, völlig arglos, man kann fast draufstehen, sie kennen den Menschen nicht als Gefahr und rennen nicht davon?
Das ist laut zeitgenössischen Bericht, den man hat, genau der Fall gewesen. Die sind einem Menschen völlig arglos gegenübergetreten, sie sind ihm nicht einmal gross davor gesprungen.
Und das ist eine Frage von der Evolution, also wenn jetzt der immer um Menschen herum wäre, dann hätte sich der irgendetwas einfallen müssen. Also schneller rennen oder doch noch lernen fliegen oder gut verstecken oder so. Sonst hätte es den gar nie gegeben, oder?
Also ich würde es ein bisschen umgekehrt formulieren. Wenn er immer mit Räubern zusammen, die in den Menschen dazuzählen, gelebt hat, hat er sich nie zu dem entwickelt, wo er sich auf dieser Insel entwickelt hat. Das war eine Anpassung, ein Verlust von Eigenschaften, weil man sie nicht gebraucht hat.
Also er hat einfach seine Flügel zurückentwickelt oder seine Flugmuskeln, weil er gar keinen Grund mehr hatte zum Fliegen.
Richtig, ja.
Und das ist ihm eben zum Verhängnis geworden. In einem Buch mit Naturbetrachtungen von 1912 ist das Schicksal vom Dodo so kommentiert worden.
Die hilflosen Dronten konnten den zahllosen Nachstellungen der Seeleute nicht entgehen. So wurde die Dronte in kurzer Zeit vollständig von der Erde vertilgt. Die Ankunft des ersten Menschen auf ihrer Heimatinsel war für sie der Beginn eines schnellen Untergangs. Die Dronte ist eines der wenigen Tiere, die bis jetzt durch das Vordringen des Menschen und seiner Kultur völlig ausgerottet worden sind. Ein Schicksal, das in der Folgezeit leider wohl noch manche andere Tierart treffen wird.
D wie Dodo.
E wie elefantenfüßiger Moa.
F wie Falklandfuchs.
G wie Goldhähnchen Cotinga.
H wie Himalaya-Antilope.
H wie Himalaya-Antilope. In Vitrine vor uns steht ein rehgrosses, gazellenartiges Tier mit hellem Fell. Wie alle Tiere in dieser Ausstellung hat es eine Schnur um den Fussbungen mit einem Archivzettel dran. Normalerweise werden diese wertvollen Präparate in einem Kulturgüterschutzraum vom Naturhistorischen Museum Basel aufbewahrt. Die Himalaya-Antilope gibt es noch, aber so wie der Dodo, so wird auch sie vom Mönch gejagt. Allerdings nicht aus dem gleichen Grund. Sie wird gejagt wegen Geld, erzählt der Ambros Henki.
Das ist die Himalaya-Antilope. Sie hat lange, gerade Hörner, hat ein wunderbar flauschiges Fell, ganz ein dichtes Fell. Das braucht sie auch. Sie lebt bis auf 5000 Meter Höhe im Himalaya-Gebiet, in der Region von Tibet. Und dort ist es einmal kalt und da braucht man ein dichtes Fell.
Also es sieht aus wie ein Hochflor-Plüschteppich. Hat er sie angelenkt, als sie da in die Vitrine kam?
Als Konservator habe ich das Recht, nicht die Tiere zu kraulen. Natürlich habe ich sie auch mal angelenkt. Und es ist tatsächlich ein Hochflor-Plüschteppich. Also wunderbar dichtes Fell.
Also man sieht es schon von Weitem, dass es ein spezielles Fell ist, denke ich mir.
Mhm. Ja, und das spezielle Fell ist natürlich auch genau das, was dem Tier zum Verhängnis wird. Aus der Unterwolle von diesem Fell macht man die sogenannte Satosh-Wolle. Das ist eine super feine Wolle, die noch scheinbar viel tragangenehmer ist als jeder Kaschmir-Pulli. Und das Dumme daran ist, für dass das irgendwie einen schönen grossen Schal geben kann, braucht das die Wolle von etwa 5 Tieren. Und um die Wolle zu bekommen, reicht es nicht, dass man sie schert und wieder laufen lässt, sondern das Tier lässt es leben.
Warum?
Es ist ein Wildtier. Ein Wildtier lebendig scheren ist so eine Sache. Und selbst wenn man es mich, würde wahrscheinlich das Tier einen Schocktod erleiden.
Züchten könnte man sie nicht?
Wir können nur sehr wenig Wildtiere in Zucht wirklich wirtschaftlich interessant halten. Das ist gar nicht so selbstverständlich, als man irgendein Tier, das wild lebt, wirtschaftlich halten kann. Das funktioniert also hier bei denen nicht.
Und was heisst jetzt das für die Art?
Für die Art heisst es, wenn sie nicht wirklich effektiv geschützt kann werden, dann nachher wird sie irgendwann einmal ausgerottet sein, weil einfach wilderer Tierart werden jagen. Die Preise, die gehandelt werden für die Wolle, sind so absurd hoch, dass sich das halt lohnt. Die Himalaya-Antilopen ist seit 1979 geschützt. Von dem her dürfte er eigentlich nichts mehr passieren. Aber solange es im Schwarzmarkt genug hohe Preise gezahlt werden, ist es völlig klar, da wird gewildert.
Und Produkte aus dem Fell der Antilopen, die landen auch in der Schweiz. Vor 5 Jahren haben die Zöllner im Engadin einen illegalen Handel aufgedeckt mit so Schals. Eine Edelboutique in St. Moritz hat während 10 Jahre lang mehr als 500 so Schals verkauft, obschon der Handel eben international verboten ist. Die reiche Kundschaft hat für einen so Schal bis zu 40'000 Franken hergeblättert. 500 Schals, 5 Tiere pro Schal, also rund 2'500 Himalaya-Antilopen, mussten das Leben lassen, alleine für die Boutique in der Schweiz. Die Himalaya-Antilopen oder Tibet-Antilopen, wie man auch sagt, gilt auf der roten Liste der bedrohten Tierarten als stark gefährdet.
H wie Himalaya-Antilope.
I wie israelischer Scheibenzüngler.
J wie Java-Tiger.
K wie Kakapo.
K wie Kakapo. Eine Papageienart, die ursprünglich zu Neuseeland ist vorgekommen. Wenn er ruft, dann tönt es so.
Der Kakapo bläst 2 riesige Luftsäcke in seinen beiden Brustseiten auf, versenkt den Kopf dazwischen und beginnt etwas von sich zu geben, was er für aufregende Grunzlaute hält. Diese Laute werden stufenweise tiefer, hallen in seinen beiden Luftsäcken wieder, breiten sich dann in der Nachtluft aus und erfüllen die Täler im Umkreis von Meilen mit dem schaurigen Klang eines gewaltigen, in der Nacht schlagenden Herzens.
Das Zitat stammt aus dem Buch «Die Letzten ihrer Art» über Tierarten, die auf der Kippe sind zum Aussterben. Der Vogel in der Vitrine vom Naturhistorischen Museum Basel ist für einen Papagei auffallend unfarbig. Und der Ambros Henke kann erklären, wieso.
Die unauffällige Färbung, die hängt mit seiner Lebensweise zusammen. Er ist ein Bodenbrüter, kann nicht fliegen, hat seine Nester am Boden und muss von dem her sicher unauffällig sein, weil er nicht davon fliegen kann, wenn irgendein Find kommt.
Aber den gibt es noch?
Den gibt es noch. Da gibt es auch ein riesiges Schutzprogramm, um den zu erhalten. Der war in Neuseeland daheim. Und eben, er ist halt durch das, dass er ein Bodenbrüter war, nicht fliegen kann, hat er Probleme bekommen, wo Neuseeland von den Europäern besiedelt wurde, nicht von den Ureinwohnern. Die Ureinwohner haben mit ihm rauskommen. Als die Europäer gekommen sind, haben sie nicht etwa sie, haben dem das Leben schwer gemacht, sondern Ratten, Katzen, Hunde und so weiter.
Also die haben wir zum Teil extra gebracht, die Tiere, aber zum Teil auch einfach als blinde Passagiere auf dem Schiff.
Ja, also ich denke, die Ratte selber ist nie ganz bewusst extra mitgenommen worden. Die hat man auch auf dem Schiff nicht gern gesehen. Bei den Hunden und Katzen hat man das vielleicht eher wollen. Katzen hat man sehr gern mitgenommen, weil überall hat es irgendeine mausartige Sachen, wo dann die Katzen ums Haus herum oder um die Siedlungen herum ein bisschen aufgeräumt haben. Also von dem her sind Katzen immer dankbare Gäste gewesen. Hunde auch als Begleiter vom Mensch hat man natürlich die auch mitgenommen, zu Schutzzwecken und so weiter. Die sind dann auch wild in der Gegend herumgestreunt oder immer wieder abgehauen und dann verwildert. Und das kennt man ja auch bei uns, dass gerade die verwilderten Haustiere besonderen Schaden können anrichten.
Dann haben die also dem seine Nester geplündert, haben die Eier kaputt und gefressen, haben die Jungen gefressen, haben ihn selber sicher auch gefressen oder getötet, wenn sie ihn verwünscht haben. Wie weit ist das gegangen?
Also das ist sehr weit gegangen. Die Bestände sind ganz, ganz stark reduziert worden. Man hat dann auch gleich einmal da Schutzmassnahmen ergriffen und ist sogar so weit gegangen, dass man die restlichen Tiere eingesammelt hat und auf eine Insel gebracht hat, wo man keine Ratten, keine Hunde und keine Katzen hat. Und in Neuseeland gibt man sich unheimlich Mühe, ja zu schauen, dass keine Ratten auf die Inseln überkommen.
Die Geschichte des Kakapo ist dramatisch. Schon mehr als einmal hat man gemeint, es gäbe die Vögel nicht mehr. Man ist sie mit Helikopter suchen an die unzugänglichsten Orte und mit Spürhunden, die natürlich Maulkörbe müssen tragen. 1986 hat es nach Schätzungen noch rund 20 Kakapos gegeben. 1991 50. Um jeden einzelnen Vogel und jedes einzelne Ei hat man gekämpft. Einmal hat ein Weibli sein Ei verbrochen, weil es draufgestanden ist, wo sich es wollte kratzen wegen Flohbissen. Da hat man sofort die Nester mit Flohpulver behandelt. Als ein paar Jungvögel an Bakterieninfektionen gestorben sind, da ist man mit Antibiotika dahinter. Und wenn ein Weibli zur Nacht geht, an Futter suchen, dann decken die Reservatsmitarbeiter das Nest oder die Jungen mit einer Decke zu, für dass sie ja nicht erfrieren, wie das auch schon passiert. Letztes Jahr ist der Bestand der Kakapos auf 129 Tiere gestiegen. Wenn die Rettung gelingen sollte, dann war sie wirklich in allerletzter Sekunde gewesen. Es kann aber auch gut sein, dass wir trotz allen Bemühungen zu spät kommen. Es braucht eine Krankheit, ein Naturereignis, wie zum Beispiel ein Erdbeben. Es braucht einen neuen oder einen altbekannten Räuber und die kleine Population gibt es nicht mehr. Auf der roten Liste der bedrohten Tierarten ist der Kakapo als vom Aussterben bedroht eingestuft. Vom Aussterben bedroht. Das ist die vierthöchste Stufe auf der roten Liste der bedrohten Arten. Obendran gibt es nur noch regionally extinct, regional ausgestorben, extinct in the wild, in Natur ausgestorben und extinct ausgestorben. Auch in der Schweiz gibt es rote Listen. Zum Beispiel die rote Liste der gefährdeten Reptilien oder der Heugümper, der Fische, den Amphibien, der Libellen. Oder auch von Pflanzen, von den Blütenpflanzen, den Moos, den Pilzen, den Flechten. So rote Listen sind eine wichtige Grundlage für den Naturschutz, dass man weiss, wie das sich Bestände entwickeln und wo das es kritisch wird. In der Schweiz gibt es so rote Listen gar noch nicht so lange. Die erste war 1977 die von den Brutvögeln. Diese Liste wird jetzt gerade wieder frisch überarbeitet. Man macht das alle 10 Jahre. Für die meisten Vogelarten in der Schweiz gibt es heute gute Überwachungsprogramme, wo man systematisch jedes Jahr kontrolliert, wie sich ein Bestand entwickelt. Die Untersuchungen die werden meistens von freiwilligen Leuten gemacht. Die Frau, die aus all diesen Daten jetzt die neue rote Liste der Brutvögel macht, das ist Verena Keller von Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Ich habe sie gefragt, welcher Vogel das vor 10 Jahren am schlechtesten sei dran in der Schweiz.
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, welchem geht es am schlechtesten. Insgesamt können wir sagen, dass 40% von unseren Brutvogelarten als gefährdet eingestuft sind oder schon gar nicht mehr bei uns vorkommen. 6 von diesen Arten sind in der Schweiz ausgestorben, die brüten also nicht mehr. Da kommt bei der neuen roten Liste noch eine weitere dazu, wo jetzt auch die Kriterien erfüllt, wo seit mehr als 20 Jahren wir keinen Brutnachweis mehr haben. Das ist der Raubwürger.
Könnten wir die 6 anderen, die es schon vorher hatte, sagen?
Ja. Die 6 Arten, die wir 2001 als ausgestorben eingestuft haben, das ist der Bartgeier, der Fischadler, das Rothuhn, der Rotschenkel, die Tubelerche und der Schwarzstirnwürger. Der Bartgeier ist sicher eine interessante Art, weil da läuft ja ein Wiederansiedlungsprojekt. Und wir haben jetzt wieder jedes Jahr Bruten in der Schweiz. Das ist jetzt zum Beispiel eine Art, die wir jetzt zurückstufen können, die jetzt als nach wie vor natürlich in der Kategorie vom Aussterben bedroht ist, weil es nur ganz wenige brutbar sind.
Also das heisst, von den alten 6 geht einer weg, aber dafür kommt eben ein neuer noch dazu, das sind wieder 6.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt heisst, aber die Liste heisst, in der Schweiz ausgestorben. Also das heisst, wenn wir von der Schweiz reden und sagen, der ist ausgestorben, heisst das nicht, da gibt es nie mehr, oder?
Nein, das heisst es überhaupt nicht. Alle diese Arten, die gibt es sonst in Europa noch, zum Glück. Also das ist erst, wenn man nachher wirklich die globale rote Liste anschaut, die weltweite rote Liste, dann kann man davon reden, dass eine Art wirklich ausgestorben ist. Zum Beispiel eine Art wie eine Hubelerche, die in der Schweiz nicht mehr vorkommt. Wenn man das weltweit anschaut, ist die nicht gefährdet. Die ist in anderen Regionen noch sehr häufig. Darum gibt die rote Liste eigentlich auch nicht unbedingt eine Prioritätensetzung für den Vogelschutz. Da muss man nachher eben noch andere Faktoren berücksichtigen, ob die Art zum Beispiel an anderen Orten noch sehr häufig ist oder nicht.
Also wenn es jetzt Taubenlerchen zu Hunderttausenden in anderen Ländern gibt und sie bei der Schweiz verschwinden, dann könnten wir einfach sagen, es ist schade, unsere persönliche Vielfalt geht zurück und es ist für die, die sich für Vögel interessieren, wieder ein bisschen weniger interessant, aber für die Taubenlerchen selber ist es nicht tragisch. Gibt es denn aber Vögel, wo man müsste sagen, wenn es denen in der Schweiz schlecht geht, dann ist es wirklich schlimm, weil es nie mehr sonst grosse Vorräte hat von denen?
Das ist genau der Grund, warum dass wir vor 10 Jahren nicht nur die rote Liste gemacht haben, die einfach objektiv das Aussterberisiko anschaut, sondern auch noch eine Liste etabliert haben, die die sogenannten Verantwortungsarten umfasst. Wir haben dort auch geschaut, welche Bedeutung haben die Vorkommen von diesen Arten in der Schweiz bezogen auf Europa oder sogar auf die weltweite Population. Und eine von diesen Arten, die die Schweiz sehr wichtig ist für sie, das ist der Schneesperling. Früher hat man noch Schneefink gesagt. Ungefähr 1/3 vom ganzen europäischen Bestand von dieser Art brütet in der Schweiz, auch wenn die Schweiz im Verhältnis zu Europa eigentlich eine sehr kleine Fläche aufweist. Also wir haben einen deutlich überproportionalen Bestand von dieser Art in der Schweiz und auch von anderen Alpenvögeln natürlich.
Also diesen Arten gegenüber haben wir eine Verantwortung, aber eigentlich auch wie der Welt gegenüber. Oder? Die Welt könnte dann zu uns kommen und sagen, ihr müsst zu diesem Vogel schauen, weil der gehört nicht nur euch allein, oder?
Das ist richtig. Und darum sind gerade die Arten vom Alpenraum sehr, sehr wichtig, auch wenn die zum Teil, zum Glück muss man sagen, noch nicht auf der roten Liste sind, müssen wir natürlich Sorge haben zu diesen Arten und zu ihren Lebensräumen, dass diese Arten noch weiterhin bei uns in guten Beständen vorkommen können.
Es ist ja wahrscheinlich auch ein Thema bei diesen Arten, die zum Beispiel zu uns kommen, überwintern und dann wieder zurückgehen in Norden, gehen brüten. Also gehören die eigentlich den nordischen Ländern? Und wenn wir nicht zu denen schauen im Winter bei uns, könnten dann die nordischen Länder kommen und sagen, die lassen unsere Enten eingehen.
Das ist richtig. Gastvögel, die gehören genau auch auf die Liste von diesen Verantwortungsarten. Wir haben verschiedene Wasservogelarten, wo wir einen sehr hohen Anteil vom europäischen Bestand bei uns im Winter beherbergen. Denken an Kolbenenten, die zum Beispiel von Spanien zu uns kommt, oder an Reiherenten, die von Nordeuropa, Osteuropa bis nach Sibirien zu uns kommt und wo sich die Vögel bei uns auf den Seen konzentrieren.
Könnt ihr noch mal ein paar Arten sagen, wo die Schweiz ganz speziell verantwortlich ist dafür?
Also bei den überwinternden Wasservögeln, dort ist es Kolbenenten, Reiherenten, Tafuenten, Schnatterenten, Schellenten, Hubentaucher und Kormoran. Und dazu kommt jetzt bei der Revision, die wir jetzt gemacht haben, neu auch der Gänsesäger. Für den haben wir auch als Brutvogel vor allem eine sehr hohe Verantwortung, weil neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die alpine Brutpopulation von Gänsesäger eine eigenständige Population ist. Sie unterscheidet sich zum Beispiel genetisch von den Brutvögeln von Nordeuropa. Also haben wir dort eben auch eine sehr grosse Verantwortung, die Sorge zu haben zu den Gänsesägern, die wir bei uns in der Schweiz haben.
Und was ich gehört habe, auch bei den Brutvögeln sei der Rotmilan. Also da sieht man ja jetzt wirklich fast wie Sand am Meer.
Das ist ja natürlich eigentlich typisch, wenn man sieht, wie Sand am Meer, ist er eben bei uns häufig. Und wenn ihr aber Besucher habt, irgendwie von Nordeuropa oder von Großbritannien, dann sind die überrascht, wie viel Rotmilan man bei uns sieht. Und erster Blick von außen zeigt eben, dass das eigentlich ein bisschen etwas Spezielles ist.
Jetzt fängt er, wie gesagt, erst an mit der Arbeit an der neuen roten Liste. Wann sollte sie rauskommen?
Es ist geplant, dass sie im September rauskommen.
Was hat er so für ein Gefühl? Wird sie schlimmer als die 10-Jährige?
Es gibt wahrscheinlich verschiedene Verschiebungen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass es eher ein bisschen schlechter wird.
Wenn die rote Liste der Vögel schlechter wird, muss man dann befürchten, dass es der gesamten Natur quasi parallel dazu schlechter geht. Also dass das ein Indikator ist für den Zustand der Natur.
Das kann man grob gesagt schon so sagen. Also andere rote Listen zeigen ja ähnliche Tendenzen bei anderen Tiergruppen. Fast am schlimmsten ist es bei den Amphibien, wo sehr ein hoher Anteil von den Arten in der Schweiz gefährdet ist.
K wie Kakapo.
L wie Langschwanzhüpfmaus.
M wie Mondnagelkänguru.
N wie nördliches Breitmaulnashorn.
N wie nördliches Breitmaulnashorn. Da kommen wir nochmal zu einem ganz neuen Grund, warum ein Tierart aussterben kann. Medizin. Oder besser Pseudomedizin. Das nördliche Breitmaulnashorn ist am Schluss nur noch in einem Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo vorgekommen. Es ist zwar geschützt, aber wegen seiner Hörner wird es gerne noch gewildert. Das Pulver aus diesen Hörnern gilt als Wundermittel für Potenz, Fruchtbarkeit und gegen diverse Krankheiten. Letztes Jahr hat es noch ganze 4 Tiere im Freiland. Die Schutzmassnahmen lassen sich fast nicht durchsetzen, sagt Ambros Henke vom Naturhistorischen Museum Basel.
Es gibt einfach die skrupellosen Wilderer, die kennen gar nichts. Die Nashörner werden geschossen, dann werden ein Horn abgetrennt und der Rest bleibt liegen. Oder? Da geht es wirklich ausschließlich ums Horn. Das hat nichts mit einer natürliche Nutzung. Also ich meine, das Horn ist gross, aber es ist immer noch ein kleines Teil im Vergleich zum Körper von diesem Tier, wo es einfach nur darum geht, Geld zu machen. Alle Nashörner kämpfen ja mit diesem Schicksal. Es gibt aber das nördliche Breitmaulnashorn schon noch in Zoos. In Zoos gibt es ein umfangreiches Zuchtprogramm mit dem Ziel, die wieder irgendeinmal auszusetzen. Ob das Projekt Erfolg hat, ich denke einfach, wenn man bis vor ein paar Jahren 4 Tiere noch hat und Tiere, die dort natürlich aufgewachsen sind und sicher kein Auswilderungsproblem haben, also alle Zootiere, die ausgewildert werden, werden zwar trainiert aufs Wildleben, aber ob sie dann den Schritt schaffen, ist noch einmal eine andere Frage.
Also, ihr denkt, wenn es schon die 4 so schwer hatten, wenn es die schon nicht geschafft haben, die ja eigentlich noch natürlich geboren, im Lebensraum aufgewachsen, von ihren Mamis gezeigt haben, bekommen, was sie zu fressen hat und wo man durchwandern muss. Also, wenn es nicht mal die schaffen, umso mehr Mühe werden solche an, die im Zoo sind, auf die Welt kommen und aufgewachsen.
Also eben, das ist der eine Aspekt, dass das Auswilderungsprogramm sei immer schwierig. Da haben wir 4 Tiere, die jetzt, glaube ich, wieder ausgesetzt werden. Die kämpfen einerseits eben mit der Frage, komme ich überhaupt mit der Wildnis zu schlagen? Aber ich denke, nicht einmal das ist das grosse Problem in diesem speziellen Fall, sondern einfach, die sind grundsätzlich Beute für Wilderer, die aus sind auf das Nashorn haben.
N wie nördliches Breitmaulnashorn.
O wie Okinawa-Flughund.
P wie polynesische Baumschnecken.
Q wie Quagga.
Q wie Quagga. In der Ausstellungsvitrine steht eine Art ein Zebra. Einfach statt schwarz-weiß ist es eher braun-beige gestreift. Gelebt hat das Tier in den Steppen vom südlichsten Zipfel von Afrika.
Ja, das ist auch ein Beispiel, wo ganz klar der Mensch direkt Einfluss genommen hat. Und zwar hat der Niedergang vom Quagga zu tun mit den holländischen Bauern, also ein holländisches Volk, das nach Südafrika gekommen ist. Die haben dort angefangen mit Rinderzucht. Und dann ist natürlich das Zebra, das eine ganz ähnliche Lebensweise hat wie die Rinder, die sind miteinander ins Gehege gekommen. Auch die Zebra haben die beiden abgeweidet. Dann hat man die Rinder eingehakt und hat damit die Ausbreitungswege der Zebra. Die haben Wanderungen gemacht. Wenn dort Hege dazwischen waren auf ihren Wanderstrecken, hat das Problem gegeben. Also ist das einfach ein Konkurrent einerseits gewesen. Und andererseits muss man auch sagen, es war auch ein Fleischlieferant gewesen. Also man hat das Zebra auch gegessen. Man hat aus der Haut Getreidesäcke gemacht. Also es ist nicht so, dass die Bauern einfach jetzt hier wild die Zebra abgeschlachtet haben, nur damit sie weg sind, als Volkssport oder so, sondern wirklich, man hat das Zebra, wie man die eigenen Rinder genutzt hat, auch genutzt. Und so hat man das einfach noch ausgerottet.
Wie viel gibt es von denen?
Von dem gibt es auf der ganzen Welt noch 23 Objekte. Die meisten davon sind irgendwo eingesperrt in Keller, in vollklimatisierten Kammern, feuergeschützt und so weiter, weil sie einfach so wertvoll sind, dass man ja nie Besucher darauf schauen darf.
Was würde es kosten, wenn ich das Quagga wegkaufe?
Es ist immer schwierig zu sagen, unbezahlbar. Das ist immer so eine Sache. Aber ich glaube nicht, dass eines von diesen Museen, wo ein Quagga hat auf dieser Welt, um irgendeinen Preis das Quagga verkaufen würde.
Q wie Quagga.
R wie Riesengürteltier.
S wie Stellersche Seekuh.
T wie taiwanischer Nebelparder.
U wie Utah-Gruppe.
V wie Vietnam-Kantschil.
W wie Wandertaube.
W wie Wandertauben, ein Beispiel aus Kanada und den Vereinigten Staaten. Der Ambros Henki stellt mir die Wandertaube vor, wo ich ihn frage, welches das denn für ihn in dieser Ausstellung das eindrücklichste Beispiel sei.
Wenn ich eins wirklich vorholen muss, dann nachher ist es die Wandertaube. Die Wandertaube, die vor etwas mehr als 100 Jahren noch in Schwärmen von Milliardengrösse über Nordamerika geflogen ist und echt ein Problem dargestellt hat. Also wenn die Schwärme gekommen sind, ist der Himmel dunkel geworden und die Felder sind abgeräumt gewesen. Das muss verheerend gewesen sein. Und die hat man bekämpft, hat man intensiv bekämpft. Also da hat man scheinbar richtige Schlachtfeldzüge gemacht. Man hat mit Schrot in die Schwärme hineingeschossen, wo dann entsprechende Flinten auch da gewesen sind. Man hat Eisenbahnwagen voll Kadaver abtransportiert. Also es muss eine Dimension haben von einem Schlachtfeld, wie man sich das vielleicht lieber gar nicht erst vorstellt. Und man hat dann aber irgendwann gemerkt, oh, jetzt gibt es nicht mehr so viel, und man hat es relativ gleich unter Schutz gestellt, dann nachher wieder, wo man sich bewusst worden ist, jetzt ist es auch ein bisschen viel gewesen. Aber dort die Wandertaube ein Koloniebrüter ist, braucht es eine gewisse Grösse von einer Kolonie, damit sie Bruterfolg haben. Und obwohl sie geschützt ist worden, hat es nicht mehr gelangt, für das sie sich noch richtig können weiter fortpflanzen. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt dran, der es irgendwie ganz eindrücklich macht. Das ist wahrscheinlich die einzige Tierart, wo man auf die Minute genau weiss, wenn das letzte Tier von dieser Art ausgestorben ist, im Zoo von Cincinnati. Dort haben sie dann, weil sie sich bewusst waren, sie haben wirklich Minuten aufgeschrieben. Ganz bewusst, jetzt ist der letzte Vertreter weg.
Über das Ende der Wandertaube findet man im Internet bei Wikipedia die folgende Beschreibung.
Fast alle Tiere des letzten verbliebenen Schwarms, der etwa eine Viertelmillion Individuen zählte, wurden an einem einzigen Tag im Jahr 1896 von Sonntagsjägern erlegt, denen bewusst war, dass sie den letzten wildlebenden Schwarm beschossen. Versuche, die Tauben in Gefangenschaft zu züchten, hatten keinen Erfolg. Die letzte bekannte Wandertaube hatte man zu Ehren von Martha Washington auf den Namen Martha getauft. Sie starb im Zoo von Cincinnati am 1. September 1914 im Alter von 29 Jahren. Nach ihrem Tod wurde Martha eingefroren und dem Smithsonian Institut zugesandt, wo sie präpariert und ausgestellt wurde. Inzwischen ist Martha nicht mehr öffentlich zugänglich.
Die Martha, die letzte Wandertaube der Welt.
W wie Wandertaube.
X wie Xerxesbläuling.
X-Wigsexes Bläuling, das einzige Insekt in der Ausstellung, stellvertretend für die Hunderttausende von Käfer, Spinnen, Fleugeli, die kommen und gehen, ohne dass es auch nur jemand merkt. Es ist ein kleiner, blauer Schmetterling, wie man sie so ähnlich bei uns etwa noch sieht.
Bläuling hat man bei uns viele verschiedene Arten. Ich persönlich kann keine von denen unterscheiden. Spezialisten können uns. Und der Xerxes-Bläuling ist halt auch einer von den vielen Bläuling-Arten, die es gibt, respektive in seinem Fall, die es gegeben hat. Der war in Kalifornien daheim, hat natürlicherweise schon einen sehr eng begrenzten Lebensraum gehabt. Der ist also nicht irgendwo in ganz Nordamerika vorgekommen, sondern relativ regional, eine sogenannte endemische Art. Und Kalifornien ist natürlich schon gleich einmal stark besiedelt worden. Es hat einen Einfluss gegeben vom Mensch, indem es einfach Landnutzung stattgefunden hat. Zuerst einmal als Agrarland, Landwirtschaftsland und dann später auch als Bauland, indem man Städte gebaut hat und so weiter. Und das Schicksal vom Xerxes Bläuling ist insofern ein ganzes Besonderes, als er schlussendlich ausgestorben ist wegen der Überbauung in den 40er Jahren vom letzten Jahrhundert. Es ist einfach dort das letzte Gebiet, das die Art noch gegeben hat, ist ein Stadtteil daraus rausgestampft worden und der Bläuling hat keinen Platz mehr gehabt.
Es gibt viele Ursachen, warum Arten aussterben. Ein paar davon haben wir hier gehört. Der Schmetterling, der seinen Lebensraum verliert. Die Taube, die als Nahrungskonkurrentin vernichtet wird. Das Nashorn, das für medizinischen Aberglauben muss sterben. Der Kakapo, wo der eingeschleppte Räuber zum Opfer fällt. Die Himalaya-Antilope, die muss die Luxus- und Geldgier befriedigen. Und der Dodo, der schlicht aufgegessen wird. Alles Gründe, die auf die eine oder andere Art mit dem Mensch zu tun haben. Und wenn man eine Kurve zeichnet, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt hat und eine, wie viele Arten das aussterben, dann sieht man auf einen Blick, da gibt es einen Zusammenhang. Je mehr Menschen es gibt, desto weniger wilde Tiere haben Platz auf der Welt. Die Liste von diesen Arten, die weltweit bedroht sind, die wird geführt von der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Die globale rote Liste ist eine wichtige Arbeitsgrundlage für Umweltorganisationen, wie zum Beispiel der WWF, um zu schauen, was wo gefährdet ist, wo das man Mittel muss einsetzen muss, aber auch, wo das es Erfolge gibt. Die globale rote Liste wird jedes Jahr aktualisiert und der WWF beobachtet die Entwicklungen konstant. Verantwortlich für den Artenschutz beim WWF Schweiz ist Doris Caligari. Ich habe sie gebeten, zu sagen, welches das auf der roten Liste die letzten grossen Tierarten waren, die in die Kategorie ausgestorben sind.
Ja, wenn man vielleicht ins letzte Jahrhundert zurückschaut, hat man den tasmanischen Beutelwolf, der ein sehr bekanntes Beispiel ist. 1930 ist der eben ausgestorben. Dann hat man aber auch Bali-Tiger, 1940 Grössenordnung, der Java-Tiger, 1970. Sind häufig sehr grosse Tiere, die auch sehr viel Fläche beanspruchen, die in einer gewissen Konkurrenz zum Mensch stehen oder zu den Landwirtschaftstätigkeiten des Menschen. Wir haben in Kambodscha zum Beispiel in den 50er Jahren das Kupre, das war ein grosses Wildrind gewesen. Oder wenn man ein bisschen näher kommt und auch zeitlich sehr näher, so etwa im Jahr 2000, der Pyrenäensteinbock. Und wir haben ganz, ganz kürzlich, 2006 ist das ein bisschen durch die Zeitung gegangen, der Baiji, der chinesische Flussdelfin, der auf der roten Liste noch nicht als ausgestorben gilt, aber die Experten sich einigermaßen einig sind, dass es doch wahrscheinlich keine mehr gibt. Also man hat verschiedene Expeditionen gemacht und hat nichts mehr gefunden.
Und quasi parat zum Nachrutschen sind weitere Tierarten, die es jetzt noch gerade gibt, die aber stark gefährdet sind.
Um vielleicht auch da wieder ein bisschen bei den Bekannteren zu bleiben, und in der Nähe ist der iberische Luchs im Moment sehr gefährdet. Da gibt es etwa noch 80 bis 120, 140 Tiere. Der kaukasische Leopard ist ein anderes Beispiel, mit sogar nur noch 40 bis etwa 65 Tieren, wie geschätzt. Dann haben wir den Mekong-Flussdelfin, Säugetier, das im Wasser lebt. Gibt es noch etwa 70. Oder was auch ganz bekannt ist und gefährdet ist, sind Berggorillas. Da hat man noch Bestände, wo so um die 680 Tiere rum sind. Dann aber auch die Überfischung ist ein grosses Problem. Also im Atlantik der Blauflossen-Thunfisch, der sehr stark überfischt ist und wo wir jetzt gerade demnächst dann auch wieder an der CITES-Konferenz diskutieren, ob der Schutz erhöht werden soll. Und eventuell in Zukunft dann auch der Eisbär, der könnte auf die Liste der stark Bedrohten kommen, unter anderem auch wegen der Klimaerwärmung.
Und die Liste ist natürlich nicht vollständig. Mit jedem Tier, das ausstirbt, stirbt auch seine Welt. Lebensräume verschwinden und das betrifft auch ganz viele kleine Arten, vielleicht solche, die man noch gar nicht kennt. Und mit diesen Tieren und Pflanzen verschwinden auch alle Möglichkeiten, was sie in Zukunft vielleicht noch für eine Rolle hätten können spielen, sei es in einem Ökosystem, sei es aber auch für einen Mensch, zum Beispiel in Medizin.
Medizin ist sicher ein ganz gutes Beispiel, weil sehr viele Arten, auch Pflanzenarten, werden medizinisch genutzt. Ein anderer Punkt, der vielleicht immer mehr wichtig wird, ist mit dieser Klimaerwärmung, die wir haben, Klimawandel, gibt es Verschiebungen, Arten wandern und auch da kann man natürlich sagen, man weiss nicht genau, was für neue Gefüge entstehen und was dann eben so eine verlorene Art für eine tragende Rolle hätte können spielen in so einem neuen Gefüge.
Und schlussendlich ist auch der Mensch ein Teil von diesem Gefüge. Wenn es zusammengeht, dann geht auch er. Wenn das zusammengeht, das ist offen. Art um Art verschwindet, ohne dass wir bis jetzt eine grosse Folge davon merken. Aber vielleicht ist es ein bisschen wie bei dem Spiel mit den Holzklötzchen. Man baut den Turm und das Spiel geht dann so, dass man eins um das andere von diesen Klötzchen rausziehen muss. Möglichst so, dass der Turm nicht zusammengeht. Der, der das Klötzchen rauszieht, der alles zum Einstürzen bringt, der hat verloren. Kein schlechter Vergleich, findet Doris Caligari.
Es ist sogar ein sehr schöner Vergleich. Höchstens der letzte Satz stimmt nicht, weil wer immer das letzte Hölzchen rauszieht, es sind alle mit verloren. Es gibt einen Planet, es gibt eine Menschheit. Man kann sagen, ja, es gibt gewisse Kontinente, die es dann vielleicht stärker betrifft als andere. Aber in der heutigen Zeit mit der Mobilität ist das nicht das Problem, das nur noch auf dem Kontinent bleibt, sondern das wäre tatsächlich dann sehr schnell eins für die Welt.
Zurzeit sterben viel mehr Arten aus, als das natürlicherweise der Fall wäre. Allein im letzten Jahr sind fast 3000 Arten neu auf die rote Liste gekommen. Als vom Aussterben bedroht gelten 70% der Pflanzen weltweit, jede fünfte Säugetierart, jede vierte Reptilienart. Wenn die Aussterbewellen so weitergeht, dann können sie als das sechste grosse Massenaussterben in die Geschichte von unserem Planeten eingehen. Massenaussterben hat es auch früher gegeben, zum Beispiel, wo die Dinosaurier sind ausgestorben vor 65,5 Millionen Jahren. Aber das ist für Doris Caligari kein Grund, zu sagen, dann ist es ja nicht so schlimm.
Das ist richtig, es hat so Massensterben gegeben, die sind aber dann eben häufig wirklich katastrophal gewesen. Die sind zum Teil von 50-80% von ganzen Gruppen, Reptilien, Amphibien oder auch Dinosaurier sogar alle, sind wirklich ausgestorben. Also der erste Punkt ist sicher, welche Gruppen würden denn das mal aussterben bei den Massensterben, wenn man so davon reden will. Das könnte unter Umständen auch der Mensch sein, ist also auch für uns sehr bedrohlich. Und andererseits nimmt man an, dass die vergangenen Massensterben längsamer abgelaufen sind und zumindest nicht nur den Mensch als Auslösung gehabt haben. Also das wäre quasi das erste Arten-Massensterben, wo man könnte sagen, ja, verschuldet von einer Art, nämlich vom Mensch. Und auch wenn es immer gegeben hat, also immer heisst, es hat vielleicht in den letzten 250 Millionen Jahren 5-6 Mal gegeben, also das ist natürlich nicht das immer in dem Sinn, sondern es sind ganz wenige so Einschnitte gewesen.
Und eben, die sagen, es sind Katastrophen gewesen und das heisst, wenn das mal der Mensch so fest als auslösender Faktor beteiligt ist, könnte man ja den Spiess umdrehen und sagen, dann könnte eben der Mensch vielleicht auch die Katastrophe, die gut ihn selber auch fortspülen könnte, könnte die vielleicht auch verhindern.
Ich denke, im Moment könnte man das sicher noch verhindern. Also die Kenntnisse, die wir haben für Erhaltung der Ökosysteme, wie sie sind, würden ausreichen. Auch die Kenntnisse, die wir haben über Klimaerwärmung, auch wenn da ganz ein Haufen Details noch offen sind, weiss man eigentlich, wo man die Hebel ansetzen kann, um die Erwärmung in kleinen Grenzen zu halten. Und darum, diese grosse Katastrophe, falls wir jetzt so auf die zugehen, könnte sicher verkleinern.
Und das mit dem Tempo, das ihr gesagt habt, dass die früheren Sättigen oder ähnlichen Phänomene längsamer abgelaufen seien, würde heissen, die Arten, die dann überlebt haben, die 20% oder so, haben vielleicht auch darum überlebt, weil sie der Zeit hatten, sich irgendwie zu arrangieren mit neuen Verhältnissen.
Das ist wichtig, genau. Das können Wanderbewegungen sein, die man kann machen in dieser Zeit. Es können aber auch Anpassungen sein, indem man sich neue Gebiete halt muss neu zugänglich machen muss. Man muss wieder lernen als Art, wenn man in einem ganz neuen Gebiet ist, was kann man essen, was kann man nicht essen, wo hat man einen Unterschlupf, was hat man für Find, wie reagiert man auf die Find. Alles so Sachen kann man sich anpassen, wenn das langsam verläuft. Das ist genau richtig.
Gibt es Arten, wo es jetzt nach eurer Einschätzung schlimmer ist, wenn sie verschwinden, und solche, wo es weniger schlimm ist?
Als Biologin müsste ich eigentlich sagen, nein, eine Art ist eine Art und jede hat ihre Berechtigung da auf der Welt, ist irgendwie entstanden und soll können da bleiben. Als Mensch oder Privatperson habe ich natürlich eine engere Beziehung zu einer Art wie Tiger oder Elefanten, als ich wahrscheinlich zu gewissen Insekten hätte. Also das ist schon so. Und häufig entscheidet man natürlich dann ein bisschen aus dem Bauch, wenn man so etwas liest und findet, nein, das kann aber nicht wahr sein. Wir sind zum Beispiel nicht fähig, den Pyrenäensteinbock zu erhalten, weil es ein grosses und imposantes Tier ist. Dem kann man sich nicht ganz entziehen, auch als Biologin nicht.
Und nicht entziehen kann man sich auch irgendwie wirklich, also mir geht es so, am Erschrecken darüber, dass das wirklich eben nicht möglich ist. Also ich sage jetzt berühmte, bekannte, charismatische Tierarten zu retten.
Ja, ich denke, das trifft wirklich, also auch ich verschrecke, wenn ich so Sachen höre und vor allem, weil ich der Überzeugung bin, man hat gewusst, was man hätte machen müssen. Sondern es fehlt am Willen von sechs der Politiker, sechs aber auch der Menschen, die irgendwo leben, um mit solchen Sachen umzugehen. Und eine grosse Artenvielfalt oder die Erhaltung und der Schutz ist auch kulturell wichtig und ist eigentlich auch eine kulturelle, wie soll ich sagen, etwas Schönes, was man erreicht hat. Also wenn man das schafft, auch auf Arten Rücksicht zu nehmen, die einem vielleicht jetzt nicht gerade persönlich einen Wahnsinnsvorteil bringen, weil man den nicht sieht, oder das Zusammenleben mit Grossrebtieren, die einem hin und wieder natürlich Ärger beschaffen können. Wenn man das schafft, dann denke ich, ist das auch eine grosse kulturelle Leistung. Und das ist das, was mich dann auch traurig, zum Teil auch verrückt macht, dass man das nicht geschafft hat, bei so Arten dann wieder.
Wir sind fast am Schluss mit unserem kleinen ABC vom Aussterben. Es fehlen uns nur noch ganz wenige Buchstaben.
X wie Xerxes-Bläuling.
Y wie Yunnan Weisshand-Gibbon.
Z wie...
Nein, der Z, den wollen wir nicht den ausgestorbenen Tieren widmen. Den wollen wir all diesen Tieren widmen, die es noch gibt. Und hoffentlich noch lang.
Z wie Zebu, Zaunkönig. Zackenbarsch, Zitteraal,
Zaunammer, Zwergwiesel, Zweifingerfaultier, Zander,
Zilpzalp, Zwitscherschrecke, Zebraspinne, Zweifarbfledermaus,
Zimteule, Zehnpunktmarienkäfer, Zobel, Zweifleckgrille,
Zipfelfrosch, Zwergflusspferd, Zitronenfalter.
Z wie Zukunft.
Sie haben den Doppelpunkt gehört von der Doris Rothen mit dem Titel «Das kleine ABC des Aussterbens». Mit dabei sind Doris Caligari, Artenschutzverantwortliche vom WWF Schweiz, die Verena Keller von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Die Institution überarbeitet im Moment gerade die rote Liste der gefährdeten Brutvögel, und der Ambros Henki vom Naturhistorischen Museum Basel. Er ist der Projektleiter der neuen Dauerausstellung «Quagga und Dodo – bedroht und ausgestorben».
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Informationen auf drs1.ch.